Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der Krieg in der Ukraine, er vertreibt immer mehr Menschen aus ihrer Heimat. Viele von ihnen landen in den Nachbarländern Polen, Ungarn, Rumänien, Moldau und der Slowakei, aber auch in Deutschland. Busatyam.
Mehr als 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine hat das Bundesinnenministerium bisher in Deutschland registriert. Somit ist die Zahl der Kriegsflüchtlinge erneut stark gestiegen. Damit kommt aber weiterhin nur ein kleiner Teil der Menschen, die die Kriegsgebiete verlassen, nach Deutschland. Die Gesamtzahl der Flüchtenden liegt inzwischen bei über 2 Millionen. Der Berliner Flüchtlingsrat kritisierte, dass seit Samstag die Aufnahmestrukturen in Berlin total überlastet seien. Auch das Bundesinnenministerium sah die Überlastung und entschied, dass ukrainische Flüchtlinge ohne förmliches Verfahren mit Bussen in andere Bundesländer gebracht werden können. Hamburg und Bayern sind davon ausgenommen, weil dort bereits sehr viele Geflüchtete angekommen sind. Aber auch die Hilfe und Solidarität innerhalb der deutschen Bevölkerung ist weiterhin groß. Weltchefredakteur Ulf Poschert begrüßte das heute bei uns im Programm.
Ich glaube, dass einmal mehr sich gezeigt hat, dass die Deutschen gerne helfen, wie es ihnen möglich ist. Und ich habe die Bilder hier am Hauptbahnhof gesehen. Ich habe auch schon in unserer Nachbarschaft erste ukrainische Familienkompis gesehen. Da wohnen Familien ohne die Väter bei Nachbarn. Und ich glaube, das ist etwas, auf das wir sehr stolz sein können.
Und auch auf die vielen freiwilligen HelferInnen, die Diana Henniges mitorganisiert, Gründerin der Flüchtlingsorganisation Moabit Hilft in Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind ja im Moment vor allem am Hauptbahnhof am Helfen, waren auch heute Vormittag dort. Wie ist die Situation dort im Moment?
Ja, also es ist tatsächlich eine humanitäre Ausnahmesituation, die wir da vorfinden, und resultierend daraus ist natürlich noch vieles sehr unsortiert und bedarf noch einiges an der Organisation, bis man da einen roten Faden hat, der den Menschen gerecht wird, die bei uns ankommen.
Aber wie hat man sich das überhaupt konkret vorzustellen? Ab und zu sieht man ja Bilder im Fernsehen, es kommen Züge mit, sagen wir mal, hunderten Flüchtlingen an und dann passiert erstmal was?
Die Menschen steigen aus und viele der Menschen sind ja tatsächlich auch gewillt, direkt weiterzureisen oder möchten in den nächsten Zug, nächsten Bus, haben Freunde, Verwandte hier in Berlin. Da spaltet sich dann schon ein Teil ab. Die müssen dann nur erst versorgt werden vor Ort. Das heißt, es gibt ein Food Court, wo Menschen halt Lebensmittel, Getränke etc. bekommen. Das ist auch alles von Freiwilligen organisiert. Dann gibt es ein Non-Food Court, wo man dann zum Beispiel den Katzenkorb kriegt, nachdem man seine Katze irgendwie über mehrere Tage im Arm gehalten hat oder sein Kleinkind irgendwie notdürftig mit einem Pullover an den Bauch gebunden hat, kriegt man endlich einen Kinderwagen. Und so die allererste Nothilfe passiert halt vor Ort, damit Menschen endlich was zu trinken bekommen, weil sie oft auch dehydriert sind oder durch die lange Flucht einfach überhaupt gar keine Nahrung zu sich genommen haben. Eine Decke, ein bisschen Kleidung, das Nötigste wird erstmal versorgt. Und viele Menschen sind halt direkt auf der Weiterreise und warten dann im Hauptbahnhof auf den nächsten Zug oder fahren dann zum zentralen Omnibusbahnhof, um mit dem Bus weiterzufahren. All diese Menschen müssen halt dann dem nächsten Ziel zugeführt werden und da brauchen die dringend Unterstützung, häufig auch einfach erstmal ein gutes Wort, eine SIM-Karte, ein bisschen was zu essen und dann kann die Reise weitergehen. Es gibt aber auch viele, die einfach in Berlin bleiben und die werden dann in die Busse verteilt oder werden ins Ankunftszentrum geschickt oder.
Wie sind Sie selbst dort organisiert? Wie helfen Sie konkret?
Also wir sind insbesondere eingebunden in diese private Unterbringungskrisenstab, wenn man das so nennen will, und auch in die Versorgung des Food- und Non-Food-Standes, weil da halt immer noch keine professionalisiertes Catering stattfindet. Auch beim Non-Food-Stand gibt es auch nichts Professionelles, der dafür sorgt, dass da die erste Nothilfe passiert. Das machen alles Freiwillige und wir arbeiten da nach Bedarfslisten und liefern, was das Zeug hält, in den Hauptbahnhof. Aber nur nach kommunizierten Bedarfen, der von den Ehrenamtskoordinatoren im Hauptbahnhof kommt, von der Stadtmission, teilweise auch von der Bahnhofsmission, je nachdem, wer uns da anfunkt und gerade Bedarfe meldet. Ja.
Wie geht es den Menschen, die in Berlin ankommen? In welcher Verfassung erleben Sie die?
Also das kennen wir von 2015, 16. Die wirken immer sehr gefasst, aber dem ist nicht so. Die sind natürlich jetzt auch schon nach 7- bis 10-tägiger Flucht, vielleicht aus der Ostukraine, auch physisch und psychisch absolut am Ende. Teilweise schon mit traumatischen Erfahrungen durch Bombardements oder einfach Kugelhagel. Und natürlich Verlust von Sprache, Identität, Ort, Heimat, Wohnung, womöglich Freunde, Bekannte, das Hinterlassen der Familien, der Väter. Das ist halt etwas, was in den Menschen halt wohnt. Und manchmal bricht es ihnen auch aus ihnen heraus am Hauptbahnhof. Und dann bricht es auch aus uns heraus, weil auch wir sind hier aus Stein.
Jetzt gibt es dieses große Bedürfnis, die Flüchtlinge zu unterstützen. Auf der anderen Seite gab es vor 2 Wochen, glaube ich, in etwa auch schon den Appell von der Deutschen Bahn zum Beispiel, die appelliert hat, kommen Sie nicht mehr einfach zum Bahnhof. Es sind einfach zu viele. Das Chaos ist zu groß. Wo und wie macht das aus Ihrer Sicht am meisten Sinn im Moment, Hilfe zu leisten?
Also ich denke, dass wir soweit uns jetzt konstituiert haben, wir als Organisation hier in Berlin, die ja auch sehr überrascht waren von dieser Situation, von einem Tag auf den anderen Nothilfe irgendwie aus dem Boden stampfen mussten, dass wir jetzt Bedarfslisten haben, dass wir ganz klar nach außen kommunizieren. Es gibt auch eine Bahnhofsbedarfsliste, wo man online auf sehr professionelle Art und Weise austragen kann, was man in den Bahnhof hineinträgt. Wenn man als ehrenamtlicher Helfer helfen möchte, gibt es diese Möglichkeit. Es gibt mittlerweile ein Informationsprogramm, wo dann halt ehrenamtliche Helfer sich melden können, wo sie leicht mit kurzen Bullet Points gebrieft werden, was zu tun ist, wie zu tun ist. Sie kriegen Westen an, sie kriegen ein Namensschild. Es wird genau kommuniziert, was zu tun ist. Und ich sehe da kein Chaos, ehrlich gesagt. Ich finde diese Kommunikation seitens der Bahn auch eher problematisch, ja, weil es dann natürlich dazu geführt hat, dass es plötzlich zu wenige Ehrenamtliche gab. Dann war es völlig unterbesetzt. Dann gab es wieder mehr, weil dann wieder reinkommuniziert wurde, nein, wir brauchen doch wieder Ehrenamtliche. Ich finde, dass tatsächlich zu viele Leute da versuchen, den Hut aufzuhaben. Sicher gehört das Hoheitsrecht der Deutschen Bahn. Aber in diesem Fall, das ist ein Ausnahmezustand, sollte man vielleicht den Hilfsorganisationen die Koordination weitestgehend da vor Ort überlassen. Und da sind wir doch recht geübt drin. Und ich denke, dass da viele Sachen viel besser funktionieren, als sie nach außen kommuniziert werden.
Das heißt, man kann auch aktuell noch spontan gut am Bahnhof unterstützen. Man wendet sich eben an die Koordinationspunkte.
Ganz genau.
Wenn man nun gerne Menschen bei sich aufnehmen möchte, was sollte man da bedenken?
Also ich denke, da müssen wir mehr in die Professionalisierung gehen. Das ist ja auch in der Arbeit seitens der Senatsverwaltung und anderer Player auf Landesebene, die sich da bereit erklärt haben, unter anderem Karuna, die Stadtmission, wir als Moabit hilft, andere Hilfsinitiativen wie Berlin hilft und es gibt ganz viele Initiativen auf Landesebene, die in allen möglichen Bezirken private Unterkünfte vermitteln. Wir machen das alle nicht ohne Registrierung. Wir versuchen alle tatsächlich zumindest den Personalausweis, eine Identität zu klären, dass der Gastgebende einfach nicht einfach auf den Geflüchteten losgelassen wird. Ja? Also es gibt ganz klare Vorgaben, die wir uns alle auch moralisch setzen müssen, dass eine alleinreisende Frau nicht zu einem alleinreisenden Mann kommt, dass man schon immer mal prüft, gibt es dahinter Gedanken, vielleicht auch mal auf sein Bauchgefühl hört und wenn es denn schon zur Vermittlung gekommen ist, auch mal bei der Nachbarschaft die Augen aufhält, weil wir haben alle irgendwie die Aufgabe jetzt zu schauen, dass die Menschen sicher ankommen können und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man kann das nicht nur originär der Exekutive überlassen oder später der Judikative, um solche Dinge zu beheben, sondern da müssen wir alle ein Auge drauf haben und wenn wir vermitteln, dann immer mit Vorsicht und möglichst professionalisiert.
Diana Hinniges, Gründerin der Flüchtlingsorganisation Moabit hilft. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.